Krumme Straße ist der gemeinsame Podcast der Zeitschrift Merkur und des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Kultur. Manchmal interessiert uns ein Thema, manchmal die Person und ihr Schaffen. Entsprechend unterschiedlich ist das Format der Gespräche. Die Krumme Straße können Sie auch abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich direkt auf den Seiten des Merkur und des KWI. Gastgeber ist heute Christian Demand, Herausgeber des Merkur.
Herzlich willkommen zu dieser Folge der Krummen Straße, dem gemeinsamen Podcast von Merkur und KWI Essen. Heute geht es um Scheitern und Versagen, aber weniger um die Frage, ob nun etwas wirklich ein Scheitern war oder ein Versagen darstellt, sondern um die Frage eher, wie wird historisch über Scheitern und Versagen geurteilt und gesprochen, also wie erzählt man vom Scheitern? Meine beiden Gäste sind Nora Weinelt, Literaturwissenschaftlerin an der Uni Augsburg. Von ihr stammt das Buch Figuren des Versagens, Poetik eines sozialen Urteils, erschienen 2023. Und es gab noch eine Kurzfassung oder eine verdichtete Fassung, pointierter, bei Matthes und Seitz 2025. Das Buch heißt einfach Versagen. Zu meiner Rechten ist Benedikt Wintgens, Historiker, Generalsekretär der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien in Berlin. Von ihm stammt das Buch Treibhaus Bonn, die politische Kulturgeschichte eines Romans, erschienen 2019. Wir werden uns duzen, weil wir uns lange kennen. Genauer gesagt, Benedikt kenne ich seit 2020, er war nämlich der Merkur-Preisträger 2020. Beide Bücher, von denen ich jetzt gesprochen habe, basieren auf den Dissertationen der beiden, die beide den Merkur-Preis bekommen hat, Nora nämlich 2021. Wir erwarten, das ist vielleicht etwas zu streng ausgedrückt, aber wir hoffen und wünschen uns, dass die Leute, die bei uns den Merkur-Preis bekommen, für eine ganz besonders gut geschriebene und gut gedachte Arbeit irgendwann auch mal im Heft auftauchen. Weil, was naheliegenderes als diese Idee der Zweit- und Drittverwertung, das Potenzial einer Autorin, eines Autors gibt es ja nicht. Bei euch hat es recht lange gedauert, aber interessanterweise zu zweit, und wir werden bald drauf kommen, warum. Nora, ich würde gerne bei dir beginnen, weil schon der Titel der Bücher zeigt, dass du dich im Kern mit diesem Thema gleich befasst hast. Was hat dich eigentlich drauf gebracht?
Also erstmal danke für die Einladung. Schön, dass wir hier sein dürfen. Draufgebracht hat mich, glaube ich, damals so eine Diskursbeobachtung, die erstmal ausging von dem schönen Scheitern, mehr als von dem Versagen an und für sich. Sondern da ging es eigentlich darum, dass mir aufgefallen ist, dass es damals in den frühen bis mittleren 2010er Jahren, als ich da zum ersten Mal darüber nachgedacht habe oder zum ersten Mal darauf gestoßen bin, dass es eine Art gab, über Scheitern und Rückschläge und Niederlagen zu sprechen, die ich interessant fand, nämlich indem man das immer versucht, positiv umzudeuten im Sinne eines schönen Scheiterns. Und meine Frage war, wenn alles Scheitern irgendwie schön ist, wenn alles Scheitern irgendwie produktiv zu machen sein kann, wo ist eigentlich das tatsächlich existenzielle Scheitern, das schlechte Scheitern begrifflich abgewandert? Und meine These war dann eben, das ist zum Versagen abgewandert. Und das kann man, oder man kann das sagen, ich habe das versucht zu zeigen, für den Zeitraum von ungefähr 1870 bis Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man nachvollziehen kann und nachzeichnen kann, wie die Denkfigur des Versagens überhaupt erst entsteht. Also die ist historisch relativ jung. Und genau, das war dann...
Darauf werden wir sicherlich nochmal ausführlich kommen. In welchem Milieu, über welche Publikationskanäle sprechen wir, wenn wir von diesem Phänomen des schönen Scheiterns oder der Redefigur, Deutungsfigur des schönen Scheiterns sprechen?
Also das schöne Scheitern, das mich dann damals zu dieser Arbeit auch bewogen hat, gibt es in der Form sowieso erst seit ungefähr den 1990er Jahren, kommt so aus dem New Economy Kontext. Und die Publikationskanäle sind ganz stark sowas wie TED Talks, Biografien von Unternehmern. Es gibt mittlerweile die Veranstaltungsreihe der Fuck Up Nights, schon sehr lange und mittlerweile in ganz vielen verschiedenen Orten, wo gescheiterte UnternehmerInnen darüber sprechen, wie sie ihr Unternehmen in den Sand gesetzt haben. Und wie sie dann aber daraus Lehren gezogen haben und ihr eigenes Scheitern produktiv machen konnten. Es gibt Ratgeberliteratur, die sich damit beschäftigt. Generell würde ich sagen, man kann das vielleicht zuspitzen darauf, dass dieses schöne Scheitern eine bestimmte Form der Aufführungspraxis braucht. Das retrospektiv eigentlich nachgezeichnet wird. Das Scheitern ist schon länger her, liegt meistens lange zurück, ist dann aber egalisiert worden durch den neuerlichen Erfolg von der Person, die darüber spricht. Also jemand, der tatsächlich nach seinem Scheitern nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen hat, der wird sich auch nicht auf eine Bühne stellen und sagen, dass er schön gescheitert ist. Schön scheitert man nur, wenn man hinterher daraus gelernt hat, zumindest in diesem Umfeld, das eben, wie gesagt, sehr stark New Economy, Start-up-Kultur, neoliberal-mäßig geprägt ist.
Benedikt, für dich war das Scheitern ein Datum, das dich interessiert hat? Oder ist es etwas, was über die Figur des Romans, über die du deine Dissertation gemacht hast, nämlich den Protagonisten in Wolfgang Köppens Treibhaus, einem Roman von 1953, der ganz offensichtlich scheitert und das Thema ist eine scheiternde Persönlichkeit oder zumindest eine Persönlichkeit, die sich selbst als gescheitert empfindet. War das der Zugang zu diesem Thema oder hat dich das als Phänomen auf noch anderer Ebene noch beschäftigt, bevor ihr zusammengearbeitet habt? Also ich meine, wir werden nachher drauf kommen. Ihr habt beide einen gemeinsamen Beitrag fürs Juliheft geschrieben, 26, Scheitern und Versagen in der Politik. Aber war das irgendwas, was dich in einer besonderen Weise beschäftigt hat oder ist es ein Nebenprodukt, ein logisches, das aus der Nahsicht auf den Roman beruht?
Ja, auch von mir erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ist anders als bei Nora, die sich ja über Scheitern und Versagen, über diese Denkfiguren zum Thema ihrer Dissertation gekommen ist, war es bei mir eher etwas unterschwellig. Also natürlich, du hast es erwähnt, der Roman Das Treibhaus von Wolfgang Köppen, mit dem ich mich beschäftigt habe, der handelt ganz genuin vom Scheitern und zwar in der schlechten, in der existenziellen Form des Scheiterns. Da ist gar nichts schön dran. Insofern ist es deutlich vor der New Economy-Zeit angesiedelt. Aber es war jetzt nicht der, zumindest mir nicht bewusst, der Grund, warum ich mich damit beschäftigt. Es ist aber so, dieser Gegensatz ist allerdings dann schon eine Quelle, aus der der Roman seine Energie und seinen Drive bezieht. Also werden wir, das war ein bisschen auch der Ansatz, wie ich dazu gekommen bin, denn ich wollte mich ja nicht, ich bin ja von Hause aus Historiker, ich habe mich nicht mit einem Roman als Literatur beschäftigt, sondern mir ging es darum, einen Zugang zu finden, wie in der frühen Bundesrepublik nach dem Nationalsozialismus, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zivilisationsbruch, dieser Neubeginn, dieser sehr schwierige, ambivalente Neubeginn der Demokratie in Westdeutschland, wie der öffentlich, literarisch, medial reflektiert worden ist. Und da ist nun halt dieser krasse Gegensatz, dass es damals, auch heute nicht mehr so, eben in der Geschichtswissenschaft ein ganz starkes Narrativ gab, die Geschichte der Bundesrepublik als Erfolgsgeschichte zu erzählen, die eben wie ein Phönix aus der Asche, aus dieser belasteten, geschlagenen, schwierigen, ja, dramatischen Situation nach 1945, 1949 eben immer besser wurde, in welcher Hinsicht auch immer, Wirtschaftswunder, Demokratiegründung, Liberalisierung.
Von welchem Zeitpunkt sprechen wir? Also ab wann etabliert sich diese Deutung? Die kann ja nur retrospektiv, also die kann nicht in den 50ern selbst aufgekommen sein.
Genau, das ist eben definitiv nicht die Sicht der 50er Jahre. Das ist eben dann auch was den Treibhausroman für mich so wertvoll gemacht hat. Ich denke, es ist eine Denkfigur, die sich ab den 70ern, vor allem ab den 80ern und dann ganz stark nach der Wiedervereinigung rückblickend etabliert hat. Aber es ist eben, wie gesagt, gar nicht die Perspektive der zeitgenössischen Beobachter. Denn da war eben, und das ist, da ist dann Köppen sozusagen der paradigmatische Fall. Sie fanden das alles düster, eng, belastet, eben in dieser existenziellen Form des Scheiterns bedroht und eigentlich ausweglos zum wieder dem Untergang geweiht. Und aus diesem Widerspruch zieht der Roman seine Energie oder vielfach auch sein provokatives Potenzial, denn er war ja stark umstritten, als er in 1953 publiziert worden ist. Und er machte ihn für mich als Historiker eben auch so wertvoll, weil so konnte ich eben genau da eben zu diesen Reflexionsprozessen in der frühen Bundesrepublik durchdringen, weil unsere Zeitwahrnehmung ja eben eine ganz andere gewesen ist.
Vielleicht in ganz kürzester Form, damit man, wenn man das Buch nicht gelesen hat, weiß, worum es geht. Das ist ein Mit-40er, der Parlamentarier, der sowohl persönlich als auch aber in politischen Ansprüchen und Erwartungen scheitert.
Ja, also Hauptfigur des Romans, Held kann man da gar nicht sagen, weil er eben so als Anti-Held gezeichnet ist. Hauptfigur ist ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages in Bonn, Mitte 40, ein Mann und er ein Vertreter der ja Mitte-Links-Oppositionspartei in der frühen Bundesrepublik, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit hohen Idealen gestartet für Demokratie, für Humanismus, für Menschenrechte, für den Frieden einsetzt. Möchte. Und dann eben, obwohl als gewählter Repräsentant des Volkes durchaus ja oben und in einer machtvollen Position das Gefühl hat, ohnmächtig zu sein. Und da zeigen sich beide Denkfiguren, über die Nora ja geforscht hat. Es ist einmal das sehr persönliche Versagen, was er empfindet. Also er hat nach seiner Wahrnehmung 1933 versagt, weil er den Nationalsozialismus nicht aufhalten konnte. Er hatte aber eben auch in der frühen Bundesrepublik versagt, weil er die Wiederbewaffnung nicht aufhalten konnte, weil er dem Kalten Krieg nichts entgegenzusetzen hat, weil er den Wiederaufbau nicht mitgestalten kann, weil er es nicht mal schafft, die Briefe, die ihm die Leute ins Büro schicken, zu beantworten, weil er so in seinen privaten, in seinem Charakter, in seinen Nöten gefangen ist, auch in den Schwächen seiner Person, in seinen Begierden, dass er jeden Impuls zum Handeln und jede Kontrolle verliert. Das ist so das Versagen, was er empfindet. Aber es ist eben auch das große Scheitern drumherum, dass er eben glaubt, Demokratie ist in Deutschland nicht zu Hause. Das hat keine Chance, das hat keinen Zweck, aufgrund ganz verschiedener Umstände. Das hat den Ost-West-Konflikt in der dramatischsten Form des Kalten Krieges zur Ursache. Es hat aber auch dass die Wohlmeinenden immer in der Minderheit sind. So die Wahrnehmung dieser Hauptfigur, so die Perspektive des Romans ist eigentlich schon dieses Mehrheitsprinzip der Demokratie höchst fraglich. Der Geist hat keine Chance, wenn man es so ganz plakativ sagen möchte. Es steckt auch tief drin in diesem Buch. Und so ist eben dieses ganze Experiment der Demokratie, Wiedergründung nach dem Nationalsozialismus aus der Perspektive dieses Romans von vornherein zum Scheitern verurteilt. Mhm. Und wirklich dann in dieser ganz existenziellen, dramatisch düsteren Art des Scheiterns.
Wenn wir haben es mit Scheitern und Versagen heute zu tun, vermutlich wäre es sehr sinnvoll, weil wir zwei parallele und zugleich sich überkreuzende Begriffe da vor uns haben, zumindest mal zu versuchen, sie ein wenig auseinander zu dividieren. Wenn wir vom schönen Scheitern, mit dem schönen Scheitern begonnen haben, wäre es vielleicht sinnvoll, mit dem Scheitern auch bei der Definition zu beginnen. Seit wann ist es denn so, dass Misserfolge Einzelner als Scheitern bezeichnet werden? Ist das eine sprachgeschichtlich lange Entwicklung oder ist das ein rezentes Phänomen?
Also Scheitern als Begriff ist sehr alt, meint aber eigentlich bis ungefähr 1900, bis ins 20. Jahrhundert hinein sogar was ganz anderes, nämlich Schiffbruch erleiden. Also Scheitern kommt etymologisch von den Holzscheiten, die zerbersten, wenn ein Schiff auf einen Felsen knallt. Und erst um 1900 herum beginnt sich das langsam auszuweiten zu dem, was wir heute als Scheitern verstehen. Das hat vor allen Dingen den Grund, dass Scheitern ursprünglich als Schiffbruch gedacht etwas war, was man nicht beeinflussen konnte. Schifffahrt war etwas, was dem Menschen überhaupt nicht zusteht, insbesondere in der Antike. Also die Fahrt aufs Meer an sich hatte schon den Charakter einer Hybris eigentlich und war deswegen, es war deswegen zu erwarten oder zumindest konnte man nicht sicher sein, ob man dann auch lebendig wieder zurückkommt von so einer Schifffahrt. Mit zunehmender technischer Beherrschbarkeit sowohl der Schiffe selber als auch der Meere, der Berechnungsmöglichkeit von Wetter und von Strömungen und so weiter, wurde die Schifffahrt an und für sich viel beherrschbarer. Das heißt, in dem unwahrscheinlichen Fall, dass man trotzdem kentert bei einer Schifffahrt, die man vielleicht 1850 oder 1900 oder dann im 20. Jahrhundert natürlich noch viel mehr unternimmt, ist das zurückzuführen nicht auf höhere Mächte, nicht auf Götter, die einen bestrafen für die eigene Hybris oder so, sondern meistens zurückzuführen auf einen Fehler, den man begangen hat bei der Navigation, bei der Kalkulation der Route und dergleichen mehr. Das heißt, in dem Moment, wo der Schiffbruch eigentlich als Phänomen erscheint, das dem Fehler eines Individuums zuzurechnen ist, verändert sich dieser Begriff des Scheiterns hin zu dem, was wir heute kennen als Scheitern. Und dann eben auch zu dem, was man positiver ausdrücken kann als vielleicht schönes Scheitern.
Wenn aber dann das schöne Scheitern, also wenn das Scheitern schön sein kann, ist das Scheitern eigentlich überhaupt schön? Ist es denn nicht einfach nur ein Vorwand, um über den eigenen Erfolg sprechen zu können?
Also das war meine Kritik von Anfang an dieser Idee des schönen Scheiterns. Ich würde sagen, es ist eine Bewältigungsstrategie, die erstmal auch sinnvoll sein kann für Einzelne, die versuchen, mit ihrem eigenen Scheitern umzugehen. Es ist gleichzeitig sehr, sehr voraussetzungsreich. Und also das schöne Scheitern als Diskursphänomen beruht eigentlich immer auf der Idee, dass man selbst schuld ist an diesem Scheitern, paradoxerweise. Also das, was sich in dem Schiffbruch schon abzeichnet, die Idee, dass man selbst einen Fehler gemacht hat, den man nachträglich zumindest identifizieren kann, um dann präventiv beim nächsten Mal den Fehler zu verhindern, das heißt aus dem eigenen Scheitern zu lernen. Das ist eine relativ kuriose eigentlich Engführung von Fehler und Scheitern. Das sind natürlich eigentlich keine Synonyme. Und was das, glaube ich, leistet, ist eine Tilgung eines kontingenten Anteils des Scheiterns, der natürlich auch immer dabei ist oder zumindest häufig dabei ist bei einem Scheitern. Insofern ist das eine Bewältigungsstrategie und eine Selbstermächtigungsstrategie, die eben aber nur funktioniert, wenn man retrospektiv in der Lage ist, erstens so einen Fehler zu identifizieren und zweitens auch in der Lage ist, zu behaupten, glaubhaft zu versichern, dass man daraus auch gelernt hätte, indem man es eben ein zweites Mal oder ein erneutes Mal versucht hat. Und das nimmst wiederum.
Nimmst du tatsächlich die Kontingenz aus dem Scheitern? Darüber nachdenken. Was es auf jeden Fall tut, ist sozusagen den eigenen Lernerfolg höchst bewerten. Mhm. Und sagen, also ich mag zwar einen Fehltritt gemacht haben, aber eigentlich rühmenswert ist, dass ich begriffen habe, woran es liegt und den nächsten Schritt gemacht habe und dafür dann belohnt wurde.
Mhm. Also es schreibt vor allen Dingen dem Individuum die Schuld dafür zu oder die Verantwortung dafür zu. Was nicht notwendigerweise, zumindest nicht alleine der Fall ist. Also es gibt eine Studie von Richard Sennett, der das ganz gut zeigt, anhand von entlassenen Angestellten des amerikanischen IT-Unternehmens IBM in den 90ern. Und er führt Interviews mit diesen entlassenen Angestellten und beobachtet, wie die versuchen, mit dieser Kündigung umzugehen. Und anfangs gibt es größere Gründe, gegen die Angestellten nicht wirklich was hätten tun können, also das Erstarken eines Konkurrenzunternehmens oder sowas, die dafür eigentlich verantwortlich zu machen sind. Und im Laufe der Zeit gehen diese entlassenen Angestellten dazu über, sich selbst die Verantwortung dafür zuzuschreiben, indem sie zum Beispiel sagen, ich hätte früher wissen müssen, dass dieses Konkurrenzunternehmen auf den Markt kommt. Ich hätte selber früher vielleicht den Laden verlassen müssen. Ich hätte mich anders positionieren können und so weiter. Und das heißt also von einer Situation, gegen die die einzelnen Angestellten tatsächlich machtlos waren oder weitgehend machtlos waren, kommen sie zumindest in ihrer retrospektiven Bearbeitung ihres eigenen Scheiterns zu einer Situation, bei der sie selbst zumindest mitverantwortlich sind. Und das ist eine Strategie der Ermächtigung gegenüber etwas, was kaum zu beeinflussen scheint.
Nun seid ihr beide, ich mittelbar auch, aber vielleicht nicht ganz so wie ihr im akademischen Bereich, in sozialisiert und in eurem Anfang euren Karrieren ständig mit der Aussicht des Scheiterns konfrontiert, oder? Ist es dann nicht etwas, was schlichtweg auch unter den Beschäftigungsverhältnissen in einem gewissen Konkurrenzdruck in solchen Systemen in die eingepreist ist und mit dem man schlichtweg umgehen muss? Ist es dann nicht naheliegend, es auf Strukturbedingungen eher umzuleiten und nicht auf persönliches Scheitern? Also all diejenigen, die im akademischen Betrieb, die ich kenne, die dort in Anführungsstrichen gescheitert sind und gescheitert in dem Sinne, dass sie die erwartete Anstellung nicht bekommen haben, dass sie eine Qualifikationsarbeit nicht durchgeführt haben, irgendwelche Drittmittelanträge nicht eingeworben haben. Da habe ich dieses Verhalten seltener gesehen. Also ich hätte wissen müssen, dass sich für die Kaiserpfalzen des Spätmittelalters keiner bei der DFG interessieren wird. Habe ich selten gehört. Ich habe eher gehört, 99 Anträge werden geschrieben zu dem und ähnlichen Themen. Zwei werden, gibt es den Bescheid, es geht durch. Ich bin ein Opfer der Umstände. Oder sehe ich das falsch? Das ist eine unzutreffende Beobachtung.
Ja, ich denke noch über das von Nora erforschte und beschriebene Beispiel der Wortherkunft der Schifffahrt nach. Also wenn da alle in einem Boot sitzen da ist ja auch die Frage, wo ist jetzt die Rolle des Einzelnen in diesem ganzen Verbund? Also wenn das Schiff auf eine Klippe schlägt und zerbirst und untergeht, dann gehen alle mit unter. Dann ist das ja der systemische Ausfall. Aber welche Rolle hat dann vorher der Einzelne gespielt? Also als der Kapitän, die Leute, die für die Steuerung zuständig waren, die an den Ruder saßen und so weiter. Also ja, natürlich gibt es ja die Möglichkeit einzelner Fehler, auch aber eben auch noch die ganzen und ich vermutlich gerade in der frühen Schifffahrt dann ausschlaggebenden externen Faktoren, ne? Sei es eben Kontingent in der Wahrnehmung der damaligen Menschen eben auch vielfach göttlichen Ursprungs, also das Wetter, die Winde, unbekannte Strömungen, all dies, die Rolle des Einzelnen sehr differenzieren oder eben auch ohnmächtiger erscheinen lassen, kleiner machen. Jetzt auf den akademischen Betrieb, den du ja angesprochen hast, Christian, übertragen, wäre ja wirklich die Frage, ob Scheitern eine sinnvolle Beurteilungskategorie ist für das Messen von Erfolg oder Misserfolg. Also
es ist eine gängige.
Es ist eine gängige, die ich auch selber, bevor ich Nora kennengelernt habe, wahrscheinlich unreflektierter und häufiger gebraucht habe, als ich seitdem tue. Trotzdem muss es ja nicht die richtige sein. Also, ich glaube, ja, du hast recht, indem wie du beschrieben hast, gerade im akademischen Bereich kann man es eben auch gar leicht auf externe, auf allgemeine systemische Zusammenhänge schieben. Also Drittmittel kriegt man halt schwer, die Institutionen sind unterfinanziert, dass man mit Geisteswissenschaften nicht der reichste Mann der Welt wird, wissen auch alle. Ist das eine Kategorie fürs Scheitern? Du hast es gesagt, Leute, die sich selber dann als gescheitert wahrnehmen, ist ja auch nochmal eine sehr subjektive Kategorie, die sich vielleicht dann auch mehr versprochen haben, die sich auch mehr zugetraut haben, die vielleicht auch sich großartiger gedacht haben, als es dann eben konkret gekommen ist. Aber sie haben ja trotzdem auf dem Weg dahin vermutlich auch Dinge erreicht. Also wäre dann wirklich die Frage, die ich jetzt in den Raum stellen würde, ist das Scheitern? Oder ist Scheitern nicht in dem Sinne existenzieller? So wie Nora ja auch sagte, dass die Leute, die wirklich scheitern, ja eigentlich dann nachher nicht mehr auftauchen. Also von denen ist dann nicht mehr die Rede, weil sie zu wenig hinterlassen haben. Aber das wäre in so größeren Zusammenhängen war vermutlich sehr viel schwieriger zu beurteilen.
Interessanterweise ist es dann aber so, dass im Akademischen nicht nur, aber meiner Wahrnehmung nach besonders, das Nicht-Scheitern, der Erfolg, ganz selten den institutionellen Faktoren zugesprochen wird, sondern das ist, so wie im Kunstbereich, das ist das Ingenium der Person, die da erfolgreich ist, oder? Also es gibt dann doch sowas wie das schöne Scheitern, zwei Anträge nicht und einen dritten doch. Und letztlich ist die Person, die reüssiert, dann auch für ihren Erfolg verantwortlich.
Ja, also interessanterweise ist ja das Beispiel, was du nennst, dieses Anträge schreiben und das Drittmittel einwerben und so weiter, steht ja in dem durchaus auch in diesem neoliberalen Leistungszusammenhang, den Nora ja in ihrer Forschung sehr sehr stark hervorhebt, insofern ist es vermutlich richtig beobachtet. Und die zweite Beobachtung, die da zwischen den Zeilen, die ich da raushöre, ist ja auch, dass wenn man dann den Nichterfolg systemisch erklärt und den Erfolg dann auf sich selbst zurückführt, dann mag es auch so eine gewisse Neigung im Kunstbetrieb, im akademischen Milieu dann auch zu so einer gewissen narzisstischen Disposition geben. Das will ich gar nicht ausschließen. Das ist durchaus so der Fall. Aber nochmal auf diese Grundfrage, was ist eigentlich Erfolg und was trägt zu Erfolg bei? Also wie viel Kontingenz gehört dazu? Wie viel ist dann auch sozusagen göttlicher Funke? Wie viel ist Leistung und Nichtleistung, Versagen der einzelnen Person? Also das ist ja doch ein sehr, sehr komplexes Feld, was sich möglicherweise auch leichter in der Rückschau eindeutig erscheint, als es dann wirklich im direkten Erleben ist. Also natürlich, wenn man liegt das Empfinden, wenn ein Antrag abgelehnt wird, wenn ein Dissertationsprojekt liegen bleibt, dann ist es, dass das individuell als Scheitern empfunden wird, liegt nahe. So wie umgekehrt dann, wenn man in der glücklichen Situation hat, einen Preis, zum Beispiel den von Merkur verliehen zu bekommen, dann freut man sich über diesen Erfolg und findet das großartig. Aber
das ist ja in dem Fall weniger die Frage, ob man es großartig findet. Das würden ja alle, aber findet man es gerechtfertigt? Sagt das, ja, wer, wenn nicht ich? Wenn wir über Erfolg sprechen und der Zurechnung.
Ja, aber so nach meinem Eindruck kommen da doch auch wieder verschiedene Faktoren zum Tragen, eben auch Kontingenz, Zufälle, Personalkonstellationen. Also ich weiß ja nicht, wie viele andere großartige Manuskripte da zur Begutachtung vorlagen.
Für deine Beruhigung, es sind regelmäßig erstaunlich viele.
Vielleicht, wenn ich ein Jahr später eingereicht hätte, wo ja dann Nora den Preis bekommen hätte, wäre ich als Zweiter rausgegangen. Das sind ja all genau diese Faktoren, die jetzt nichts mit... weder im Guten noch im Schlechten wirklich ein Urteil über Leistung und Nichtleistung in dem Fall sprechen. Insofern, wo ja auch ein Bereich, wo ja diese Rede vom Scheitern und vom Versagen und vom Erfolg und vom Misserfolg so gang und gäbe ist, ist ja auch der Sport. Und da ist ja sinnfällig, der Hochleistungssport, und da ist ja sinnfällig, wie viel Zufall auch dabei ist. Also ob der Ball nun reingeht oder nicht reingeht, es ist eine wie die anderen Akteure agieren, wie die Schiedsrichterentscheidungen ausfallen, da kommt ja so viel zusammen. Das ist ja nicht nur die Großartigkeit oder die schwache Leistung der einzelnen Personen.
Also vielleicht kann ich auch noch kurz hinzufügen, dass überhaupt die Idee Scheitern als das Gegenteil von Erfolg zu begreifen, genauso jung ist wie unsere heutige Vorstellung von Scheitern. Also in dem Moment, wo Scheitern noch Schiffbruch bedeutete, gab es nicht Erfolg als Gegenbegriff. Der Erfolg als Gegenbegriff ist erst dann sinnvoll, wenn man wirklich davon ausgeht, dass man eigenverantwortlich etwas erreichen kann und aber eben auch eigenverantwortlich etwas nicht erreichen kann. Also man hat keinen Erfolg, weil man Glück hat, zumindest, also das kann durchaus sein, aber das ist nicht das, was wir mit dem Wort normalerweise meinen. Und man lernt auch nicht aus Unglück oder Pech, sondern eben aus Fehlern. Also diese Idee von Scheitern.
Und diese Begriffsunterscheidung ist oder Einführung ist während des 19. Jahrhunderts oder wann ungefähr?
Wann sich das wandelt? Also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Also man sieht eben in Wörterbüchern noch um 1900, dass Scheitern dort wirklich nur aufgeführt ist als ein Schiff, das auf die Klippe läuft. Da gab es noch nicht diese Idee, die wir heute haben, von Scheitern als irgendwie etwas nicht erreichen oder ein angestrebtes Ziel nicht erlangen. Es hat, glaube ich, damit zu tun, also Hans Blumenberg beschreibt den Schiffbruch als Daseinsmetapher, in dem sich historisch wandelnde Annahmen über den Status des Menschen in der Welt zutage treten. Und in dem Moment, wo der Schiffbruch als Metapher nicht mehr die Daseinsmetapher ist, die den Status des Menschen in der Welt gegenüber den Göttern beschreibt, ist in dem Moment... kann sich die anders semantisieren und kann einer, würde ich sagen, modernen Daseinsmetapher vielleicht Ausdruck verleihen, und das ist das Scheitern, oder also das Scheitern, wie wir es heute kennen, das nicht Erfolg haben, nicht erfolgreich sein in vor allen Dingen dann beruflichen Kontexten, können aber natürlich auch private Kontexte sein. Und dafür wird sozusagen diese Metapher, die dann keine Daseinsmetapher im ursprünglichen Sinne mehr ist, frei im 20. Jahrhundert.
Wenn ich da bei der Daseinsmetapher nach Blumberg einhaken darf, das ist noch genau das Verständnis, was auch im Treibhausroman von 1953 transportiert wird. Da ist es eben gar nicht so sehr die Frage von Erfolg oder Nicht-Erfolg, was in dem ganzen Roman immer Dauerthema ist. Aber das Scheitern, gerade auch in der Metaphorik des Schiffbruchserleidens, ist da wirklich Ausdruck von Ohnmacht und gar nicht so sehr eine Beurteilungsform für Erfolg oder Misserfolg, sondern da geht es darum, dass die Einzelperson, in dem Fall der Abgeordnete, dem Gesamten, also in dem Fall dem Parlament, ohnmächtig gegenübersteht. Das ist genau die Metaphorik, die bewusst oder unbewusst dieser Roman damals verwendet. Da heißt es nämlich, dass, also da steht der Einzelne, die Hauptfigur, wie gesagt, nach eigener Wahrnehmung noch ohnmächtig den ganzen Vorgängen in der Politik gegenüber, und heißt es dann eben durch gefährliche Strudel, da ist genau diese Schifffahrts-, diese nautische Metaphorik, musste jeder Vorschlag, jede Initiative gelenkt werden. Leicht scheiterte dabei das Papierschifflein und strandete an einem der 1000 Riffe, wurde leck und sank. Also da ist wirklich das, genau dieses beschriebene, was dann als Daseinsmetapher für alles ausgeweitet wird. Im Kern geht es darum, dass der Einzelne nichts tun kann, weil die ganzen Abläufe in der Politik so kontingent, so fremdbestimmt, vorherbestimmt sind, dass ist es halt wie so ein kleines Papierschifflein dann dem Untergang geweiht ist. Und darüber hinaus wird es dann eben geweitet. Es hat auch damit zu tun, dass er persönlich versagt hat, dass er eben ein schlechter Mensch ist und dass die ganzen Umstände eben so düster sind, wie sie sich darstellen.
Und parallel dazu gibt es da natürlich schon den, deswegen, ich komme drauf, weil du sagst, das Ende des 19., Anfang des 20., gibt es schon den Diskurs, du bist deines Glückes Schmied. Weil ich aus ganz anderem, in ganz anderem Zusammenhang, ich habe lange über Wohnen geforscht und Wohnratgeber gelesen, und bei der Gelegenheit ist mir, bei dieser ganzen grauen Literatur, die man da in die Hand bekommt, sind mir wahnsinnig viele zeitgleich erschienene Erfolgsfibeln, also Reden zum Erfolg mit bestimmten Willensstärke zum Erfolg. Das ist ein Genre, das sich etwa zum gleichen Zeitpunkt ausbildet. Mit erstaunlichen Überschneidungen, weil die auch beim idealen Wohnen, wie man es nach dem Ersten Weltkrieg und in den 20er Jahren propagiert, in diesen Schriften, da muss die Hausfrau, wie sie dann gern genannt wird, endlich mal den Krempel loswerden und mit einer Willensanstrengung dafür sorgen, dass das nicht hier alles sentimental ist, sondern sachgerecht. Und ähnlich gibt es eine Erfolgsliteratur für Leute, die was auch immer Handelsvertreter werden wollen oder sonst irgendwie beruflich fortkommen wollen, und bei denen auch gesagt wird, es ist eine Willenssache, reiß dich zusammen, dann wird es schon klappen. Also das ist, es gibt offenbar parallel zwei gegenläufige Ideen zu diesem Thema. Die eine, die sagt, stell dich hin, reiß dich zusammen, dann hast du alles in der Hand. Und zweitens die etwas abgeklärte und vermutlich realistischere, die der Köppen noch bedient, indem er sagt, ja, ist schon richtig, aber letztlich Papierschiffchen.
Ja, diese Texte über Willensdiskurse spielen auf jeden Fall eine ganz große Rolle, wenn man auch über Versagen dann nochmal nachdenkt. Also die sind sehr eng mit dem Versagensdiskurs der Zeit auch verzahnt. Bei der Schiffbruchmetapher, glaube ich, geht es vor allen Dingen auch um eine Aushandlung oder einen Aushandlungsprozess darüber, was denn jetzt alles eigentlich von Individuen geschmiedet werden kann oder nicht. Und deswegen sind auch diese Umdeutungen sowohl des Scheiterns als etwas, was dann eben zu einem schönen Scheitern vielleicht auch werden kann oder das zumindest eigenverantwortlich zu sehen ist, als auch die Erfindung, in Anführungsstrichen, des Versagens als Denkfigur, eigentlich nur möglich in einer postreligiösen Gesellschaft, wo dem Individuum ganz viel Gestaltungs- und Handlungsfreiheit zugesprochen wird und weniger darauf rekurriert wird, dass höhere göttliche Mächte da irgendwie zur Verantwortung zu ziehen seien.
Ihr habt geschrieben, damit wären wir nämlich eigentlich dort, wo ihr dann wo die Schnittmenge einen gemeinsamen Beitrag für den Merkur hervorgebracht hat. Wir wären im politischen Bereich, in dem, wie ihr zunächst feststellt, in der Politik oder beziehungsweise der Politikbeobachtung herrscht eine Fixierung, heißt es dort, auf die binären Kategorien von Erfolg und Misserfolg, Sieg oder Niederlage, wie sonst nur im Leistungssport. Woher kommt das? Oder was waren die Ausgangsbeobachtungen, die euch dazu verführt haben, das zu sagen? Also ich muss nur sagen, ich kenne den beim Sport diese rhetorischen Figuren sehr ganz gut und würde sagen, da gibt es Phänomene, die ich in der Politikbeobachtung selten sehe. Es gibt den Sieger des Herzens und es gibt die ehrenvolle Niederlage und es gibt den, der immer Zweiter wird, aber sich bemüht hat. Also in diesem Sportdiskurs mag es so sein, dass der Sieg besonders gewürdigt wird, aber dieses Sportfeld hat so viele Nuancierungen, die das nicht der Erste werden können, aber dafür andere Tugenden, ethischen Vorzüge etc., Charaktereigenschaften positivster Art zum Blühen zu bringen. Ich meine, schon das olympische Motto, dieses Dabeisein ist alles, das zeigt ja, also ich glaube nicht, dass das auf die Politikbeobachtung übertragbar wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ampelkoalition in irgendeinem der Kommentare, die ihr Ende begleitet haben, mit, ja, aber was sollt ihr, ihr habt euch bemüht, dabei sein ist alles, das wäre hier nicht der Fall. Also welche waren die Ausgangsbeobachtungen für euch? Warum ist es in der Politik oder welche Beobachtungen haben euch darauf gebracht, dies so zu priorisieren?
Also zunächst einmal ist mir, nachdem ich dann eben durch Noras Forschung nochmal weiter sensibilisiert wurde auf diesen Begriff oder auf diese Begriffe, auf dieses Paar Scheitern und Versagen, ist mir aufgefallen, wie allgegenwärtig das in der medialen Berichterstattung auch über Politik ist. Also da scheitert ständig irgendjemand oder irgendetwas. Da wird immer alles auch nach Versagen kategorisiert. Seien es die von dir beschriebene Ampelkoalition, die dann im Haushaltsverfahren Schiffbruch erleidet, sind es oder Anträge, die scheitern, Gipfel, die scheitern. Also auf allen Ebenen der Politik, von der lokalen bis zu den weltpolitischen Zusammenhängen, heißt es immer ganz schnell, da ist etwas gescheitert oder steht etwas vor dem Aus. Oder wird es eben gerade auch in der personalisierten Form der medialen Berichterstattung dann eben individuellen Entscheidungen zugeschrieben? Also da ist dann gar nicht mehr so die Frage, konnte Frage XY gelöst werden im Parlament oder im internationalen Zusammenhang oder sonst irgendwie, sondern wer hat Schuld daran, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist? Und ist das eben eine Frage von, und das ist diese persönliche, personalisierte Variante, diese Zuschreibungsform des Versagens, hat da jemand versagt? Oder ist da jemand mit einem Anliegen, einem Projekt gescheitert? Und das ist ja, schließt ja eben an das, was wir eben diskutiert haben. Da habe ich mich gefragt, und habe das dann mit Nora diskutiert, die wir ja eben dann eben über dieses Thema dann auch zusammengefunden haben, ist das eine sinnvolle Kategorie zur Beurteilung von politischen Zusammenhängen, die ja eben ähnlich wie Nautik in Zeiten vor Dampfschifffahrt und Radar. Ist das nicht ein Feld, ein Raum von wahnsinnig vielen Faktoren, von Kontingenz, von Dingen, wo eben nicht so sehr das Handeln des Einzelnen ausschlaggebend ist, sondern eben logischerweise oder notwendigerweise das Zusammenspiel mit anderen, also mit Parteifreunden, den sprichwörtlichen, mit Koalitionspartnern, mit Wählerinnen und Wählern, mit anderen Regierungen, mit dem Bundesverfassungsgericht, mit der Vielzahl der Akteure, die wir da jetzt, wo wir so locker auf Dutzende bis Hunderte dreistellige Bereiche kämen, die irgendwie in die Prozesse, in die Entscheidungsfindung mit hineinspielen. So dass ja möglicherweise auch die Dinge gar nicht mehr so weder individuell subjektiv noch in der Draufschau wirklich zuordnenbar sind.
Aber woher rührt es, dass das dann doch wird? Ich habe mir so zunächst gedacht, als ich euren Beitrag gelesen habe, ja, die Medien. Weil ist ja klar, es ist eine Komplexitätsreduktion, die auch hilfreich ist. Es ist für kaum jemanden kaum einer Journalistin, keinem Journalisten zuzumuten, eine Transformationsarbeit zu erbringen, die genau diese Komplexität nachher auf 80 Zeilen reduzieren kann. Das ist einfach nicht möglich. Und dann sagen, gut, wir kürzen ab, wir wollen nicht noch einmal erzählen, was der Ausschuss gebracht hat, denn unsere Leserinnen und Leser werden wahrscheinlich vielleicht gar nicht wissen, was ein Ausschuss für eine Bedeutung hat, was genau da gemacht wird. Wir versuchen es erzählbar zu machen, begreifbar zu machen, und dann wird es zugeschrieben und wird dann einfach gesagt, fein, dann ist es eben Person A. Jetzt März, wir erwarten von dir, lass die Wirtschaft wieder anspringen, der Motor stottert, tu etwas. Andererseits habe ich mich dann gefragt, ist es denn nicht einfach auch nur oder zumindest auch ein Reflex dessen, wie Politik sich selbst geriert hat? Denn die Personalisierung, die Wahlen vorausgeht, also die Frage, dass eine Bundestagswahl an Personen gebunden ist in einer so starken Weise, dass man sagen kann, wählt Kohl, wählt Merkel, wählt Schröder, ja auch eine so aberwitzige Verschlichtung der Realität ist. Also es wäre die Frage, woher kommt es, dass im politischen Bereich diese Personalisierung durchgeht, obwohl alle Beteiligten wissen, das ist falsch.
Ja, ich glaube, du hast mit beiden Aspekten recht. Also es sind die Medien, die das als Personalisierung, als Vereinfachung, als auch als erzählerisches Mittel um Dinge zu deuten und interpretieren zu können, gerne verwenden. Und es ist auch die Selbstdarstellung von Politik, die eben auch, hat ja auch durchaus was Positives, wenn man es so ganz allgemein nimmt, die eben auch einen Gestaltungsanspruch damit formuliert, ne? Ich werde regeln das oder ich kümmere mich um. Und du hast das Beispiel des Bundeskanzlers angesprochen, der ja gerade auch als er noch nicht Bundeskanzler war, sondern Oppositionsführer war, genau diese Erwartungen auch erweckt hat, nach dem Motto, ich werde die Wende bringen oder ich bringe den die Wende ins Bessere. Ein dritter Punkt kommt noch hinzu, was das im Feld der Politik noch so besonders macht, ist, dass es gleichzeitig ja gerade auch in dieser Frage von Darstellung und Selbstdarstellung eine Deutungskategorie ist, die man natürlich tunlichst vermeiden muss, weil wenn man sich gegen Kritik wehren muss, wenn man in dem ständigen Beobachtungsdruck der Medien steht, wenn man sich gegen die vielfältige Konkurrenz der anderen Akteure irgendwie behaupten muss, liegt es sehr nahe oder ist es verbreitet, immer allen möglichst den Anschein von Stärke, von Überlegenheit, von zu erwecken, als habe man die Dinge unter Kontrolle. Und da kann man ja schlecht, so wie früher die Seeleute, wenn sie dann über den Atlantik geschippert sind, sagen so, ja, wir schauen mal, ob wir ankommen. Das ist nicht wirklich auch nicht situationsangemessen, sondern da ist eben so, wir werden das Schiff schon schaukeln, die naheliegende Antwort.
Wobei es eine interessante Doku gab zur Ampel, die ja dann tatsächlich genau solche Fairnisse zu gewärtigen hatten, wie eben eine Pandemie und einen Krieg in der Nachbarschaft, die tatsächlich also jegliche Form des guten Willens konterkariert hat und gesagt hat, okay, jetzt das sind die Rahmenbedingungen, das sind die Strudel, jetzt gibt's keine Politik mehr, ich mach mal, sondern jetzt müsst ihr schauen, dass ihr rumlaviert. Ist aber nicht sonderlich gutiert worden, habe ich den Eindruck, oder?
Ja, vielleicht wäre noch hinzuzufügen, dass das Scheitern in der Politikbeobachtung natürlich auch von Akteuren auf andere Akteure gespiegelt wird. Also ich sage über einen politischen Konkurrenten oder Gegner, dass er in seinem Projekt vielleicht gescheitert ist oder etwas gegen die Wand gefahren hat oder so. Und das wiederum ist natürlich wichtig, um bestimmte politische Affekte auch bei der eigenen Wählerinnenschaft zu mobilisieren und überhaupt zu generieren vielleicht. Also das ist nochmal ein anderer Aspekt, glaube ich, der auch wichtig ist bei der Frage nach Scheitern in der Politikbeobachtung und warum das so persistent ist, obwohl das uns nicht ein besonders geeigneter Begriff eigentlich zur Beurteilung demokratischer Prozesse zu sein scheint.
Ja, und dann vielleicht auch in der Selbstbeobachtung, denn was ihr über Robert Habeck schreibt, da scheint ja jemand tatsächlich das Scheitern für sich auch als, also das war nicht, das ist keine Erfolgsgeschichte, und wie er raus ist aus dem Betrieb und was er gesagt hat in der Rückschau, hat auch diese Kategorie bedient. Da war ja auch zu einem Teil, es waren die Umstände, aber zu einem Teil auch ganz offen, da bin ich gegen die Wand gelaufen. Also es ist in der Selbstbeschreibung, es ist in der Kommunikation mit den Wählerinnen und Wählern, es ist in der medialen Kommunikation, es ist also in diesen Betrieb eingepreist. Was gäbe es denn, hast du dir jemals Gedanken gemacht, was man stattdessen, wie man diese Komplexität zurückbringen könnte, die der Betrieb braucht? Also ich meine, für uns eine ganz interessante Frage, weil wir als Zeitschrift ja versuchen, sowas in der Form zu machen. Man darf dann sich noch fragen, wie wir da dann in der dadurch scheitern, dass wir es einfach auf niedrigen Zahlen belassen müssen. Aber wir versuchen ja, zumindest ist das der hehre Plan, eine bestimmte Form von Komplexität zurück in den Diskurs zu bringen. Ist das in der Politik, im Umgang mit der Politik und in der Politikbeobachtung alternativlos? Die Personalisierung, die Zuschreibung?
Ich weiß nicht, ob es so stark um die Personalisierung und die Zuschreibung geht, als vielmehr um die Binarität dieser Kategorien. Also das ist, glaube ich, schon was helfen würde, gerade in der journalistischen Berichterstattung und Politikbeobachtung, etwas mehr Komplexität zumindest zurückzubringen. Nicht immer nur mit richtig oder falsch oder gescheitert oder erfolgreich zu operieren, sondern da vielleicht eine gewisse Zone, der vielleicht auch Aushandlung und Ununterscheidbarkeit zuzulassen, auch den Kompromiss vielleicht nicht automatisch vom Tisch zu wischen, als schon eine halbe Niederlage für die eigentlich die Maximalforderung gestellt haben oder so. Das wäre eine relativ einfache Möglichkeit, glaube ich, im Wording wahrscheinlich von Politikbeobachtung.
Das Interessante zu den Besonderheiten der Verwendung der Deutungskategorien Scheitern und Versagen in der Politik gehört ja auch so eine Verschiebung dieser Bedeutung oder der Benutzung. Wir haben eben, also wenn wir nochmal an das ursprüngliche Scheitern von existenzieller Not in der Schifffahrt denken, haben wir es im alltäglichen Gebrauch und eben auch in der Politikbeschreibung eben damit zu tun, dass das ein stark individualisiertes Handeln ist, was in der Politik noch vermieden wird aus den ganzen systemischen Konkurrenzbedingungen, was aber eben so, was man täglich überall sieht, ist gescheitert, steht vor dem Aus, funktioniert nicht. Was eben zum einen eine wesentlich weniger existenzielle Form ist und eben zweitens keine systemische Kategorie mehr ist, sondern eben die Handeln einer einzelnen Person beurteilt. In einem, sei es noch so alltäglichen und auch dann eben bald wieder vergessenen Zusammenhang. Und gleichzeitig kommt dann dieses ja eigentlich eher individuelle Versagen, was jetzt stärker auf allgemeine Zusammenhänge ausgeweitet wird. Also da haben wir eben dann das Staatsversagen, das Systemversagen, was dann gleichzeitig so auf das große Ganze zielt und eben ja auch von verschiedenen Kräften, Akteuren im politischen Prozess genährt wird, die aus diesen ganzen Emotionen, starken Verunsicherungen, gewissen Profit zu schlagen versuchen. Also die eben sagen, es ist jetzt hier das und das Schlimmes passiert, das und das hat nicht funktioniert, wir stehen vor den und den großen Problemen. Aber die Schlussfolgerung ist dann eben, das Ganze funktioniert nicht mehr. Und der Staat Bundesrepublik funktioniert nicht mehr. Oder die Parteien, die wir haben, liefern nicht mehr. Oder Demokratie an sich bringt keine sinnvollen Ergebnisse hervor, sondern ist Teil des Problems. Und dann gibt es ja diese verschiedenen anderen Disruptionsbegriffe von der Kettensäge bis zum Umsturz, bis zu dem, wo eben von diesen entsprechenden Leuten, die eben das Versagen gerne nicht nur als Klage oder als Kritik oder als Verbesserungsimpuls verstehen wollen, die das eben als Systemfrage so zuspitzen, dass man eben sagt, so wie es bisher läuft, geht's nicht weiter und wir brauchen die große Wende hin, und das ist aktuell ja eben dann oft die Wende zum populistisch-autoritären.
Ist das tatsächlich neu? Frage ich mich. Ich frage deshalb, weil ich bin älter als ihr und erinnere mich an die politischen Diskussionen der 70er, 80er, 90er Jahre noch sehr gut. Und ich habe nicht den Eindruck, ich mag mich in der Rückschau täuschen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass man das Gefühl je gehabt hätte, es sei so einfach in der Demokratie. Also selbst wenn der runde Tisch zu den Zeiten, von denen ich da spreche, noch mitunter Lohnabschlüsse von 5,6% erbracht hat und vieles tatsächlich gütlich geregelt werden konnte. Aber wenn ich mich an all das, was meine Zeit in meiner Jugend und später bestimmt hat, zurückerinnere, von, also you name it, we had it, es ist die Ölkrise damals, RAF, der saure Regen, etc., etc. Also ich muss nur einmal kurz in die Erinnerungsblase stechen, da fallen die Dinge raus, dass ausgerechnet die Risikogesellschaft ja in den 80er Jahren in der Soziologie mit großem Erfolg befragt wurde und der Begriff geschöpft wurde, zeigt ja, dass es ganz offenbar nicht immer so war. Was wäre eure Antwort auf die Frage, was ist dann an diesem Phänomen heute neu oder was, und warum sind die Antworten andere, als sie damals waren?
Also ich glaube, neu ist schon die Rede vom Politikversagen oder Systemversagen in dieser Begrifflichkeit, die vielleicht ein Phänomen bezeichnet, das schon länger zu beobachten war und in den 70ern oder 80ern auch virulent war. Trotzdem ist die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, mit diesem Begriff des Politikversagens und Systemversagens eine Art und Weise, die bestimmte Implikationen mitführt. Wenn man von Versagen spricht, dann meint man den unerklärlichen Ausfall einer Leistung eigentlich. Also es gibt ein System, das auf eine bestimmte Weise funktionieren soll, und aus irgendwelchen Gründen, die nicht nachvollziehbar sind von außen, funktioniert dieses System aber nicht so, wie es soll. Es wird dysfunktional. Und das ruft natürlich große Probleme hervor, denn man kann es dann auch nicht besonders gut reparieren, wenn man nicht weiß, warum es nicht funktioniert. Und das führt zu so einer Metaphorik eines lahmenden, generell kaputten Systems, von dem man annimmt, dann zumindest in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen und Bereichen, dass es tatsächlich auch an sein Ende gelangt sein könnte. Und das ist, glaube ich, schon nochmal eine Radikalisierung von solchen Fragen von wie tragfähig ist Demokratie oder wie tragfähig sind unsere demokratischen langwierigen Prozesse, wenn man jetzt davon ausgeht, das System an und für sich hat versagt, ist dabei zu versagen und insofern auch irreparabel.
Ja, also neu im Sinne von vorher nicht da gewesen sind diese Zuschreibungen vermutlich nicht. Du hast ja genug Beispiele genannt, Christian. Was schon eine neue Qualität hat, ist, glaube ich, das Ausmaß und auch die Empörungsbereitschaft, die unsere nicht zuletzt durch digitale Medien, durch Social Media geprägte Öffentlichkeit inzwischen auszeichnet, was auch wiederum beide Seiten impliziert. Ne? Das wird ja auch von politischen Akteuren genährt. Das ist auch eben Teil, wie es ja gerade in den USA täglich zu bestaunen und mit Entsetzen zu beobachten ist, dieses Flooding the Zone with Shit, dass man mit starken Zuschreibungen und einer Chaotisierung aller diskursiven und sonstigen politischen Prozesse eben auch eine politische Wirklichkeit mitgestaltet, indem vorher nicht sagbare Dinge plötzlich nicht nur sagbar, sondern auch durchführbar sind. Was auch noch hinzukommt, was auch gerade im deutschen politischen Sprachgebrauch mit zum Begriffskontext gehört, ist, dass es in der deutschen Demokratiegeschichte und gerade auch in der Interpretation dieser Geschichte, was hinzukommt, ist, dass es in der deutschen Geschichte natürlich sehr eindrückliche Beispiele des Scheiterns gibt, die eben mit diesem grundsätzlich existenziellen systemischen Scheitern verbunden sind. Also sei es eben die so gescheiterte Revolution von 1848, die nicht nur über wenige Tage, sondern Jahre und Jahrzehnte hinweg den Fortgang der Demokratiegeschichte in Deutschland geprägt hat, sei es das Scheitern der Weimarer Republik, die eben dazu führte, dass die Regierungsgewalt in Deutschland an die Nationalsozialisten übertragen wurde. Das sind ja existenzielle Grundfragen, die auch nochmal immense Bedeutung dieser Begrifflichkeit im politischen Raum mitbestimmen, weshalb es auch immer noch weshalb es eine andere Qualität hat, wenn man von Scheitern und Versagen in der Politik spricht oder es eben politischen Akteuren oder dem politischen System an sich zuschreibt.
Also ich bin sicher der Falsche, um die Forschungslage da überblicken zu können, aber ich habe auch den Eindruck, dass das Scheitern der Weimarer Republik nicht unbedingt das letzte Wort der Forschung war, oder? Dass es auch Gegenstimmen gibt, die sagen, nein, schaut euch mal die Bilanz an. Natürlich endet das Ganze schlimm, aber es ist nicht notwendigerweise sozusagen die Folge des Scheiterns der Politiker, die vorher im Amt waren, sondern es sind sehr viele kontingente Umstände ebenfalls, die dazu führen.
Ja, also da gibt es ja auch eine Begriffsgeschichte, da gibt es auch Konjunkturen in der Interpretation und es sortiert sich so ein bisschen um diese beiden Pole rum. Also einmal das Scheitern, was gerade auch in den Jahrzehnten der Bundesrepublik, der Bonner Republik sich verdichtet hat, um diesen Leitspruch Bonn ist nicht Weimar und Weimarer Verhältnisse sind nach allen Möglichkeiten zu vermeiden, während es umgekehrt dann immer auch die und verstärkt in den letzten Jahren wenn man es vereinfachen sagen, so eine Art Ehrenrettung der Weimarer Republik gegeben hat, also was sowohl die Verfassung als auch die Gesellschaft angeht, wo man eben dann gesagt hat, es war nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt, dem Untergang geweiht, sondern es ist in einer spezifischen Konstellation erklärbar und in einer spezifischen Konstellation erfolgt, hatte aber eben nicht diese, hatte mehr Faktoren zur Ursache, als dass es eben ein unabwendbares Schicksal gewesen
wäre. Was zurückführen würde zu dem, was du anfangs gesagt hast, dass dieses Scheitern natürlich ein retrospektives Moment hat, dass es die Distanz braucht und die Schlüssigkeit während der Vorgänge selber innerhalb der historischen Ereignisse ganz, ganz selten so zum Tragen käme, oder?
Genau, also das Scheitern, zumindest das schöne Scheitern, aus dem man irgendwas lernen kann, das ist immer retrospektiv und hat dann eine Art von präventiver Funktion für den nächsten Versuch, was eben, wie wir anfangs schon auch ein paar Mal gesagt haben, es ist sehr voraussetzungsreich, weil man ganz viel Kapital, ökonomisches Kapital, aber auch kulturelles Kapital und wahrscheinlich soziales Kapital braucht, um überhaupt einen zweiten Versuch starten zu können. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Auch, dass man überhaupt aus einem Fehler lernt, ist nicht selbstverständlich. Das hat man, das haben psychologische Studien eigentlich sehr gut gezeigt. Die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass man sich gar nicht mehr traut, das nochmal zu versuchen, als dass man aus dem Fehler wirklich lernt, je nach der Schwere des Fehlers wahrscheinlich dann auch. Also das ist nicht so einfach, wie es in diesen Erzählungen eines schönen Scheiterns oft dargestellt wird, eigentlich sogar eher im Gegenteil. Insofern war das ja auch ein großer...
Das ist auch ganz interessant, dass das in diesem unternehmerischen Bereich so manifest wird. Ich kenne es in vielen anderen, also etwa in den performativen Künsten ist das Scheitern und das Lernen aus Fehlern eine ganz eine Selbstverständlichkeit und im Grunde genommen auch ein Leistungsethos. Also ich wäre gerne Gitarrist geworden im Sinne von Konzertgitarrist. Mir war irgendwann einfach durch der ständige Scheitern klar, das wird wohl nichts werden. Da gibt es andere, die erstens mehr Willenskraft haben, zweitens mehr Talent und was auch immer, womöglich schnellere Hände. Also es ist dann auch eine interessante Frage, ob dieses, wenn man das einbettet in so einen postmoderne oder spätmoderne Individualisierung von Erfolg, ob man nicht etwas dämonisiert, das eigentlich dazugehört zu allen Daseinsbereichen.
Also meine These wäre ja eigentlich gerade, dass es nicht dämonisiert wird, sondern dass es banalisiert und normalisiert wird. Und zwar aber genau dadurch, dass man das eigentlich tatsächlich schlechte Scheitern aus dem Diskurs ausschließt. Also wenn wir über Scheitern sprechen als etwas, was eigentlich so eine Art von Üben gleichkommt, wie man das vielleicht in der Musik tut oder in anderen Formen der bildenden Kunst oder so, dann kann man sich ja schon fragen, ist das jetzt wirklich Scheitern? Hat das irgendwas mit dem zu tun, was wir landläufig eigentlich die längste Zeit zumindest unter Scheitern verstanden haben? Ich würde sagen, nicht unbedingt. Also es kommt auch darauf an, inwiefern das ein kalkuliertes Scheitern vielleicht ist. Es gibt Wissenschaften, die mit so Trial-and-Error-Prinzip arbeiten. Auch das ist natürlich kein Scheitern, das irgendwie an und für sich schlecht ist. Das tatsächlich schlechte Scheitern, würde ich sagen, ist das, über das wir immer noch nicht wirklich sprechen, weil wir in diesem sehr umfangreichen Diskurs über das schöne Scheitern über Dinge gesprochen haben, die sich letztendlich gar nicht als Scheitern erwiesen haben in der Retrospektive, sondern oder die zumindest umgedeutet werden zu etwas, dem man dann doch wieder etwas Positives abgewinnen kann. Das betrifft aber eben nur eine bestimmte...
Könnte man dem schlechten Scheitern etwas Positives abgewinnen? Oder geht es eigentlich eher dann darum zu sagen, nee, das gibt's halt auch und es ist so...
Das wäre mein...
...fundiert die Existenz in einer so schwerwiegenden Weise, dass es ein Ablenkungsmanöver ist, sich dem schönen Scheitern der wenigen zuzuwenden. Schaut, wie ihr mit dem alltäglichen und ständigen Scheitern zurechtkommt.
Das wäre ein bisschen mein Ansatz, ja. Das ist auch der Ansatz meiner Kritik an dieser ganzen Idee des schönen Scheiterns, die eben, wie du auch gerade schon nochmal gesagt hast, aus einer ganz spezifischen Ecke auch kommt. Also das sind diese Startup-Kultur gerade der 90er, aber dann auch der Nullerjahre und vielleicht noch beginnenden 2010er Jahre, wo Scheitern auch einen ganz anderen Stellenwert hat, weil das ganz anders in deren Ökosystem, wirtschaftliches Ökosystem eingebunden ist und wo das auch dazugehört, zu scheitern, tatsächlich um Investoren neu zu gewinnen, irgendwie Geld wieder frei zu legen aus gescheiterten Projekten. Das hat einen ganz wichtigen Bestandteil in dieser Startup-Kultur. Das lässt sich aber nicht einfach so übertragen in alle anderen Bereiche des Lebens. Das wurde aber eben sehr lange versucht. Mittlerweile wahrscheinlich selbst ein bisschen historisch geworden als Diskurs, wobei ich glaube, dass es den schon immer noch gibt. Also ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch mal geguckt, was eigentlich so in den letzten Jahren zum schönen Scheitern veröffentlicht wurde und hatte selber den Eindruck, vielleicht gar nicht mehr so viel. Aber wenn man mal Google bemüht, dann muss man sagen, dem schönen Scheitern geht's nach wie vor schon ganz gut. Das ist aber eben genau meine Kritik eben, dass das schöne Scheitern gar nicht dämonisiert, würde ich sagen, sondern eben normalisiert, banalisiert, aber eben auch genau nur diese Dinge, die tatsächlich nicht besonders existenziell sind, sondern Dinge, mit denen man ganz gut umgehen kann und das wahrscheinlich auch vorher schon konnte. Wohingegen das tatsächlich existenzielle Scheitern oder dann ein Gefühl des Versagens, das irgendwie als, glaube ich, Spektrum eher sich, man sich denken muss und nicht als irgendwie Dichotomie oder so, dass darüber nach wie vor eigentlich nicht gesprochen wird.
Diese Banalisierung des Scheiterns war so einer der Ausgangspunkte für unseren Essay, weil, also wenn wir nochmal an den Treibhausroman denken, da fühlt sich die Hauptfigur persönlich, privat, politisch, in allen Belangen gescheitert und dem ist nichts Positives mehr abzugewinnen, denn seine Konsequenz daraus ist die Depression und ist, dass die Hauptfigur sich in den Rhein stürzt und dann ist in dem Fall wirklich Ende der Geschichte. Da ist nichts mit Lernen, da ist auch keine Korrektur möglich, da ist wirklich diese dramatische existenzielle Situation des Schiffbruchs erleidens in jeglicher Hinsicht und da ist kein neuer Anfang, da ist kein Wiederaufstehen, da ist kein sich wieder berappeln und irgendwie sich den Staub aus der Jacke schütteln und irgendwas anderes machen, was eben ja zu dieser von dir beschriebenen Denkfigur des schönen Scheiterns immanent dazugehört. Denn wie war das Zitat von Elon Musk?
If you're not failing, you're not innovating enough.
Das ist, wenn der reichste Mann der Welt mit Scheitern kokettiert, dann ist es einigermaßen absurd, weil da ist ja eben nicht dieser Untergang in der Depression die Rede, sondern einfach nur ich mache irgendwie anders und mache aber trotzdem weiter und habe trotzdem das größte Vermögen auf dem Planeten.
An was ich mich noch erinnern kann in deinem Büchlein war, dass du bei Welbeck irgendwann gegen Schluss ankamst oder jedenfalls hier das rausgepickt hast, weil es eine Parallelentwicklung zu dieser Figur des schönen Scheiterns ist, aber nicht schön ist, oder? Bei Welbeck hat man den Eindruck, der nimmt das ernst. Mhm. Das grundiert die existenzielle Lage der Hauptpersonen.
Ja, der Hauptpersonen, die man durchaus, würde ich sagen, als Versagerfiguren lesen kann, auch wenn sie grundsätzlich erstmal die Möglichkeit hätten, ein ganz gutes und erfolgreiches Leben zu führen. Die meisten sind ganz gut ausgebildet, verdienen Geld, sind weiße, kleinbürgerliche bis bürgerliche Männer und insofern jetzt auch sind in einer glücklichen Position auf die Welt gekommen per se. Trotzdem sind sie unzufrieden mit ihrem Leben und mit dem, was sie dann erreichen konnten. Und ich glaube, dass an diesen Welbeck-Büchern ein paar Sachen ganz gut sich zeigen lassen, die mir wichtig waren. Also das eine ist schon, dass die Rede vom Versagen oder das eben sich selbst auch bezichtigen, versagt zu haben, dass das eine parallele Entwicklung ist zu der Herausbildung von sowas wie schönem Scheitern als Diskursformation des unternehmerischen Selbst. Also so, wie Bröckling das bezeichnet hat. Also in dem Maße, in dem ich dazu angerufen werde, nur noch schön zu scheitern und aus jedem Scheitern irgendwas Produktives folgen zu lassen, gibt es natürlich auch die umgekehrte Bewegung, dass sich selbst eigentlich eines ganz unproduktiven Scheiterns bezichtigen oder bezichtigen müssen. Das war die eine Sache, die ich bei Welbeck interessant fand. Ich finde, man sieht aber auch bei Welbeck, wenn man sein Werk so ein bisschen nachverfolgt. Ich hatte in diesem kleinen Büchlein angefangen mit der Ausweitung der Kampfzone aus den 90ern und bin dann nochmal gelandet bei einem relativ neuen Buch von ihm, Serotonin von 2018 oder 19, glaube ich. Und ich finde, man sieht, wie dieser Umgang mit dem Versagen der Figuren, der da dargestellt wird, sich geändert hat in einer ähnlichen Weise, wie ich das, glaube ich, gesamtgesellschaftlich sagen würde. Also von einer ganz individualisierten Vorstellung des Versagens, also der Versager ist einer, der es einfach nicht hinbekommt, aus unerklärlichen Gründen und darunter auch natürlich sehr leidet, zu einer Vorstellung, die eher, glaube ich, gesamtgesellschaftliche Phänomene und Systeme mit in den Blick nimmt und die sich selber als benachteiligt sieht vom großen Ganzen, von sowas wie eben gerade auch bei Welbeck EU-politischen Entscheidungen in der Landwirtschaft oder so, gegen die der Einzelne dann nichts tun kann, gegen ein scheinbar übermächtig gewordenes System aus bürokratischen Regulierungen, gegen die man eigentlich ohnmächtig geworden ist und so. Und das ist, glaube ich, so eine...
Ganz sicher auch viel Migration.
Viel Migration, generell das Gefühl, dass einem die vorherigen Privilegien davonschwimmen, dass man nicht mehr so selbstverständlich auf gesellschaftlichen Erfolg bauen kann, wie das vielleicht noch vor 20 Jahren als oder vor 30 oder 40 Jahren als weißer Mann aus der Mittelschicht der Fall war. Das sind natürlich auch alles Bewegungen, die Ressentiment erzeugen, was man, glaube ich, gesellschaftlich sehr gut sieht, auch in dem Roman von Welbeck dann, wo ihm ja nachgesagt wurde, den Gelbwesten-Protest in Frankreich mehr oder weniger vorweggenommen zu haben. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine ähnliche Bewegung wie die uns jetzt auch in unserem Text, den wir gemeinsam geschrieben haben, interessiert hat. Also eine Bewegung oder die mich zumindest interessiert hat, anfangs die Bewegung von einem sehr individuellen oder individualisiert gedachten Versagen hin zu eigentlich einer Zuschreibung einem Versagensbefund, der eigentlich gesellschaftliche Systeme per se mehr betrifft und die sozusagen das Versagen des Einzelnen aus einem dysfunktionalen Gesamtsystem zu erklären versucht. Das notwendige Versagen dann sozusagen, also das gar nicht mehr individuell gedachte, sondern Versagen wird dann als quasi Normalfall der gegenwärtigen Biografie begriffen.
Welbeck steht da auch nach meinem Eindruck durchaus in einer kulturhistorischen Traditionslinie, die sich bis in die Dekadenz des 19. Jahrhunderts zurückführen lässt und aus so einer gewissen, sich nähert aus so einer gewissen Unzufriedenheit und auch Provokationslust gegen die bürgerlich-kapitalistische Leistungsgesellschaft. Insofern, also da kann man auch, also zwischen Köppen und Welbeck sieht es auch gerade in diesem Spiel im Umgang mit Scheitern und Versagen gibt es große Schnittmengen und ich würde da auch noch, wie gesagt, weit ins 19. Jahrhundert zurückgreifen, um da auch Vorläufer und Vorbilder zu finden.
Vielen Dank. In der Beschreibung zum Podcast im Netz wird es einen Link geben, der euren Artikel online abrufbar macht, gratis. der nämlich anders als der Titel es erwartet, Scheitern und Versagen in der Politik, das klingt nach Zeitlosigkeit, extrem zeitgemäß und nah an der Gegenwart ist. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Gerne, vielen Dank für die Gespräch.
In der nächsten Folge der Krummen Straße haben wir Roxane Philipp zu Gast, mit der wir über Komik sprechen werden, von Hans Wurst bis Jacqueline Novak.